Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kielin Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir nehmen am Donnerstag, den 5.6. auf und mir zugeschaltet ist der etwas erkrankte Kilian.
Hallo.
Hallo. Dich hat alles ausgenockt, die ganze Pressearbeit und die ganze Studienzeit jetzt in den letzten Wochen. Dein Körper sagt Ciao Kakao.
Ja, es war irgendwie abzusehen. Ich habe einfach, ehrlich gesagt, eine klassische Erkältung, die aber jetzt echt schon ein paar Tage anhält. Und es ist wirklich immer so, wenn ich richtig viel Stress habe und danach dem Stress mir es gut gehen lassen möchte, geht es meist noch kurz und dann geht's los. Und so war es jetzt auch letzte Woche. Wir hatten Campus Festival hier in Konstanz, was echt cool ist, coole Bands, die auftreten und irgendwie alle, die ganze Stadt ist irgendwie im Flunkyball-Modus und alles sind sehr hyped, alles ganz witzig. Und da ging es dann langsam los, dass ich gedacht habe, oh, wie lange geht das noch gut mit meiner Gesundheit? Und dann habe ich am Sonntag darauf Tennis gespielt den ganzen Tag und beim letzten Spiel habe ich gemerkt, jetzt kriege ich richtig Halsweh und dann seitdem bin ich mehr oder weniger ausgenockt. Jetzt geht es langsam besser, aber noch nicht top.
Ja, oder lag es daran, dass ihr ganz klassisch nach dem Tennis, nach dem Maidenspiel noch verschwitzten Bierchen zusammengetrunken habt und deswegen die Erkältung?
Es gab
haben.
Das Bierchen, aber das Bierchen wurde direkt unter der Dusche verzehrt.
Also unter der Dusche?
Es war alkoholfrei auch, ein alkoholfreies Weizen, aber es wurde direkt unter der Dusche verzehrt. Okay. Also ich habe mich schon versucht, schnell zu duschen.
Okay. Weil das ist natürlich auch mal so ein Klassiker nach dem Sport, gerade nach dem Mannschaftssport, dass man dann sich einfach erkältet, weil man dann noch feiert, wenn man gewonnen hat, ne?
Safe. Und das ist ja meistens so, also wir spielen ja Tennis Einzel und Doppel und dazwischen ist immer eine kleine Pause und da duscht man nicht. Da kann schon auch sein, dass man so ein bisschen auskühlt. Ich habe gerade beim Doppel schon gemerkt, es geht halsweh los. Deswegen habe ich sehr schnell versucht zu duschen, aber man kann es echt nicht vermeiden, ja.
Hoffentlich zieht es sich nicht und du bist bald wieder fit.
Ja, danke schön. Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Wir starten heute sehr, sehr, sehr gut in den Tag. Ich dachte, guck mal, wir machen heute sowieso ohne Video und nutzen keine Snippets, weil du krank bist, obwohl du siehst gar nicht so krank aus. Ich habe deswegen aber auf jeden Fall gedacht, ey, ich zieh mich hier einfach in Bademantel, meinen flauschigen Bademantel hin, habe gerade noch die Zeit genutzt, um entspannt zu duschen. Ich habe gerade sturmfrei und das ist ganz schön.
Sehr schön, sehr, sehr cool. Ja, es ist einfach schon unsere 20. Folge gemeinsam, ist mir aufgefallen.
Krass, was ist dein Fazit?
Cool, das macht richtig Bock. Es ist total spannend, tägliche News mit reinzunehmen und gleichzeitig so Hintergrundrecherchen zu haben, auch so tiefere Themen zu behandeln. Mir macht's voll Spaß, aber mir kommt es nicht vor, als hätten wir 20 Folgen aufgenommen. Das muss ich schon auch sagen.
Welche Folgen machen dir mehr Spaß? Die, wo wir zu zweit schnacken oder die, wo wir einen Gast haben?
Ich liebe diese ganz spontanen Folgen, auch jetzt heute wird dazugehören, glaube ich, wo wir jetzt, ich werde ganz oft gefragt, wie viel Vorbereitung ist es eigentlich? Und ich sag immer eigentlich, das variiert. Das kann richtig viel sein und es kann richtig wenig sein. Und da müssen wir jetzt beide sagen, wir hatten jetzt beide viel um die Ohren, ich war jetzt auch krank gelegen die letzten Tage. Ich habe mich jetzt auf das Thema, das ich heute mitgebracht habe, vorbereitet, aber wir hatten zu zweit jetzt nicht so einen krassen Austausch.
Nee.
Und das finde ich aber immer cool, wenn dann so ein richtig cooles Gespräch entsteht und das hoffe ich heute auch wieder. Gleichzeitig fand ich jetzt die letzte Folge zum Beispiel mit Amelie Weber zum Beispiel richtig cool und auch da wirklich dann tief in so ein Thema einzusteigen mit so einem Gast, finde ich auch echt nice.
Also eigentlich haben wir die Abmachung, dass wir unsere Themen immer in so ein gemeinsames Dokument schreiben, damit sich die andere Person vorbereiten kann. Ich habe es nicht gemacht dieses Mal.
ich hab die Überschrift reingeschrieben, ich habe es versucht noch, aber ich habe mir gedacht, du siehst jetzt eh nicht mehr, deswegen bringt es eigentlich dann auch nichts mehr.
Wollen wir dementsprechend direkt in unser News-Update springen und du erzählst uns, was du mitgebracht hast?
Von mir aus voll gerne.
Ja. Let's go.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Alright, let's go. Ich möchte heute sprechen über Harvard vs. Trump, was da denn eigentlich wirklich dahinter steckt. Denn es sieht auf den ersten Blick aus wie so ein richtig großer Streit um politische Korrektheit an den Elite-Unis. Tatsächlich ist es ein gezielter Angriff auf die akademische Freiheit, so wird es von vielen WissenschaftlerInnen interpretiert. Was ist denn passiert? Wir hören jetzt schon relativ viel darüber. Man muss zurückgehen tatsächlich in Oktober 2023 an den fürchterlichen Angriff der Hamas auf Israel. Und dort war es tatsächlich so, dass in dem gleichen Monat noch sehr, sehr viele Harvard-Studierendengruppen sich pro-palästinensisch erklärt und positioniert haben. Das hat dann für sehr viel große Kontroversen und Diskussionen geführt. Die Unileitung in Harvard hat sich distanziert, aber nicht ausreichend, weswegen da sehr, sehr stark dagegen dann auch diskutiert und wirklich auch protestiert wurde, dass sie zurücktreten sollte. Die damalige Präsidentin Claudine Gay ist dann auch irgendwann im Januar nächsten Jahres zurückgetreten. Und seitdem gibt es eigentlich diesen öffentlichen Streit in den USA zwischen, wie pro-palästinensisch darf man sein, wie frei darf man politische Meinung ausleben und was ist eigentlich die eigentliche Aufgabe von Unis. Jetzt, seitdem Trump auch Präsident ist, ist eben der Streit relativ eskaliert. Im März 2025 hat die US-Regierung angekündigt, Milliardenförderungen für Harvard zu streichen und einzufrieren. Harvard spricht von einer beispiellosen Angriffsklage auf die Wissenschaftsfreiheit. Und jetzt, ganz, ganz frisch, diese Woche ist eigentlich so der größte Eskalationspunkt erreicht, in dem Trump bekannt gegeben hat, dass jetzt keine Visa mehr vergeben werden an Studierende aus dem Ausland, die in Harvard studieren möchten. Das sind also auch Stipendiatinnen zum Beispiel von Fulbright, vom DHD, auch deutsche Studierende, die da voll betroffen sind. Und jetzt wird der Druck auf Harvard sehr groß, die sich weigern, politisch einzuknicken, die gleichzeitig sagen, was dürft ihr eigentlich, wieso greift ihr uns so stark an? Und das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten noch richtig, richtig groß werden.
Ja, spannendes Thema. Und jetzt, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, versucht jetzt auch die neue Uni-Leitung, ihr eigenes Gehalt teilweise zu geben, um eben dieses fehlende Geld oder dieses große finanzielle Loch, was dadurch entstanden ist, zu stopfen. Das reicht natürlich bei Weitem nicht aus. Mhm. Wie siehst du das Ganze denn? Denn du bist natürlich voll im Campusleben beziehungsweise in diesem Wissenschaftskreis natürlich auch drin. Kennst du Leute, die persönlich betroffen sind zufällig?
Ich kenne einen Promovierenden, der gerade in Harvard ist. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen und er äußert sich dazu auch nicht gerade auf Instagram. Wahrscheinlich aus bekannten Gründen auch, kann ich mir vorstellen. Ich wollte ihm mal privat schreiben. Ansonsten kenne ich persönlich niemanden, dem wollte ich mal schreiben. Ich finde natürlich sehr, sehr interessant, gleichzeitig auch fürchterlich, wenn ich sehe, dass da wirklich Studierende darunter leiden müssen, StipendiatInnen, die, keine Ahnung, ihr Leben lang dafür gekämpft haben, vielleicht ein Stipendium zu bekommen, da unterstützt zu werden und jetzt sowas nicht machen könnten, wenn das wirklich so klappt, wie Trump sich das vorstellt und da eigentlich in diesen größeren Machtkampf hineingeraten. Gleichzeitig ist es ein extrem spannendes Thema und auch, wenn man sich mal die Historie anschaut in den vergangenen Jahrzehnten, etwas, was immer wieder aufkommt. Es ist nicht irgendwas, was Trump jetzt neu geschaffen hat. Sondern es gibt es natürlich auch schon länger, sodass die Regierungsseite in verschiedenen Ländern sagt, sie möchten die Unis, oft weil sie zu link seien, fernhalten, kritisieren und abstrafen, weil sie vielleicht zu woke seien, weil sie nicht regierungskonform seien und zu kritisierend seien. Gleichzeitig ist natürlich die Aufgabe von der Wissenschaft und von der Uni-Seite immer unabhängig zu sein und verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Ich finde gerade beim Gaza-Konflikt merkt man das gerade auch medial sehr, sehr stark, wie groß hier diese Debatte ist, wie groß dieses Thema wird zwischen was darf man sagen, wo darf man sich positionieren und was ist schon zu viel. Wenn ich jetzt Positionen anschaue, die jetzt die letzten Wochen aufkommen, die im November, Oktober 2023 verwerflich waren, wo ich weiß, dass verschiedene Menschen auch Probleme hatten, auch gekündigt wurden, jetzt es deutlich erlaubter ist, sage ich mal, auch für Pro-Palästina einzustehen und wirklich zu sagen, da sterben Menschen, da muss den Kindern geholfen werden. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir auch gerade aufgrund der deutschen Vergangenheit da Probleme hatten, uns dazu klar zu äußern. Jetzt habe ich das Gefühl, die letzten Wochen passiert da auch medial deutlich mehr. Das steht nochmal am ganz anderen Punkt und das ist auch der Konflikt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich tue mir unheimlich schwer damit, weil so viel Leid entsteht und gerade auch die ganze humanitäre Hilfe, die nicht erlaubt wird, eigentlich ja wirklich, die Leute wollen ja eigentlich nur helfen gerade und da Hilfsgüter hineinbringen und wenn das schon verboten ist, dann haben wir wirklich einen Punkt erreicht, wo es wirklich eklig wird und wirklich schlimm wird. Was aber gerade bei Harvard, um da wieder zurückzukommen, der große Punkt ist, ist eben, dass eben Studierendengruppen ihre Meinung sagen und dafür so angegangen werden und jetzt dann so krass mit Geldern wirklich Politik gemacht wird, dass du kannst denen halt wirklich den Geldhahn zudrehen, du kannst dafür sorgen, dass sowas nicht mehr funktioniert, dass solche Unis wirklich an ihre Grenze kommen und das ist dann wirklich, wirklich problematisch.
Ja, total. Und gerade im Fall der Elite-Universitäten überrascht es mich eigentlich, denn ja, du hast recht, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer ein Kampf war, dass die Elite-Universitäten oder generell dieses ganze Campus-Netzwerk in den USA zu ja, zu links sei. Und gleichzeitig wissen wir ja, zum Beispiel auch aus dem Gespräch mit Annette Meiritz, dass die Elite-Universitäten von der MAGA-Bewegung durchaus dominiert werden. Das heißt, da sind die konservativen Netzwerke, also auch die extrem konservativen Netzwerke, extrem ausgeprägt, muss man sagen. Und die haben da schon eine Stimmgewalt, sowieso schon. Es ist nicht so, dass die Universitäten super, super krass links sein, sondern es ist eben ein Gemisch aus allem. Und das macht natürlich auch, also eine Meinungsvielfalt an den am Campus. Und das macht so ein Unileben natürlich auch aus, um eben auch im weiteren Verlauf sich Meinungen zu bilden, um debattieren zu lernen. Ich meine, wie langweilig wäre denn so ein Debattierclub, den wir auch aus einigen US-amerikanischen Serien kennen, wenn da alle nur die gleiche Meinung vertreten würden, und zwar die Meinung von Trump. So.
Ja. Voll. Ich habe im Erasmus in Madrid studiert, an der Complutense, so einer der größten Unis in Madrid. Die hat so viele Studierenden, wie ganz Konstanz Einwohner hat, oder sogar fast noch ein bisschen mehr, ich glaube fast 100.000. Und da war es tatsächlich so, ich meine, ich weiß nicht, wie du dich mit der spanischen Vergangenheit auskennst, aber es gab ja die Diktatur von Franco, und die war ja richtig, richtig lange tatsächlich. Man vergisst immer, wie lange die eigentlich war. Und Franco hat tatsächlich damals entschieden, dass die Politikstudierenden der Complutense ihm zu links seien. Und dann hat er dafür gesorgt, weil dieser Campus der Uni in Madrid ist ein bisschen im Norden, aber eigentlich der Hauptcomplutense relativ zentral, sehr gut gelegen. Die müssen raus, erstmal hat er entschieden. Das heißt, der Politikcampus wurde rausverfracht aus Madrid und wurde über den Campo, also wenn Madrid kennt, du hast das Zentrum, dann hast du ein riesen Landstück, den Campo, darüber, ein Riesenpark, und dahinter, in Somos Aguas, das ist wirklich ein Vorort von Madrid, ist jetzt der Politikcampus seit damals. Weil er die damals hingefragt hat und gesagt hat, die seien ihm zu links, die müssen raus. Da gab es damals schon Kontroversen, dann waren die ihm aber immer noch zu links und haben immer noch geforscht und die Politikstudierenden irgendwie Sachen gemacht, die ihm nicht rechtens waren. Und dann ist er tatsächlich mal richtig krass gegen die vorgegangen. In den 60er Jahren hat er die tatsächlich gestürmt, hat er die Polizei reingeschickt, und es gab krasse Proteste. Es wurden hunderte Studierende verprügelt, festgenommen. Es war ein beispielloses Verhalten der Polizei. Und als ich dann dort ankam, 2016, schon ein bisschen länger her, aber natürlich deutlich nach der ganzen Diktatur, hat man das immer noch gespürt. Zum einen gespürt, weil in den Gebäuden, jetzt wird's random, geraucht wurde. In der Mensa wurde geraucht. Es gab irgendwie, man kam sich vor, es gäbe keine Regeln. Überall ist noch Hunde rumgelaufen. Die Antifa war relativ präsent, fand ich. Hat über Gummibärchen verkauft. Gekifft, keine Ahnung. Es war für mich relativ interessant, so da anzukommen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und dann habe ich irgendwann nachgelesen, auch mit den Menschen gesprochen. Und seitdem darf die Polizei nicht mehr ohne weiteres in die Uni eindringen. Und die Uni ist wegen dieses beispiellosen Verhaltens ein Ort geworden, in dem die Polizei kein Ort hat. Also man sagt im Spanischen, la policía no entra en la universidad. Also die Polizei hat hier nichts zu suchen. Das ist ganz interessant. Die darf natürlich rein, wenn es wirklich eine Genehmigung gibt, wenn es einen Grund gibt, dann natürlich, wenn irgendein Notfall ist. Aber sie darf nicht einfach so hineingehen, wenn die Studierenden festnehmen. Und das ist so ein, was ich ganz interessant fand, der Ort wurde so zu so einem Schutzwall für akademische Autonomie, im Positiven, vielleicht auch manchmal im Negativen, was manche Themen angeht, aber grundsätzlich hat die, also im negativen Sinne von, ich hatte das Gefühl, wirklich, wenn da in der Mensa geraucht wird und ich da mein Croissant esse, wenn nebendran jemand die Zigarette ins Gesicht hält, hätte ich da jetzt auch drauf verzichten können, morgens um 9 Uhr.
Aber gibt es da nicht auch ein Hausrecht? Ich meine, die Polizei entscheidet ja jetzt nicht, wo geraucht werden darf und wo nicht geraucht werden darf. Das entscheidet doch letztendlich die Universität selber, sprich die Leitung, oder?
Ja, eigentlich schon. Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Also ich weiß nicht, wie es 10 Jahre später ist. Ich war seitdem nicht mehr an dem Campus, muss ich auch dazu sagen. Wir hatten damals, als wir ankommen, so ein Erasmus-Treffen mit der Uni-Leitung, so ein Study Hall, wo sie angerisch gesprochen hat, die Universitätsleitung. Und sie hat auch Spanisch gesprochen. Mein Spanisch war damals sehr, sehr schlecht. Ich habe dann Kurse auf Spanisch genommen, die wurden dann langsam besser, die Skills. Aber trotzdem, sie hat auf Spanisch gesprochen und sie hat immer wieder wiederholt, bitte raucht nicht. Bitte raucht nicht in Hallen, und hat immer wieder formuliert. Und es ging damals um 8:30, 9 los, glaube ich, morgens. Spanien relativ früh. Und es war niemand unterwegs, bevor wir in die Uni kamen. Deswegen wusste ich gar nicht mal, was sie spricht, warum da jemand rauchen sollte. Und wir haben uns alle angeschaut und so, warum will sie denn jetzt nicht, dass wir da rauchen? Wir sind, dass wir draußen rauchen. Okay, verstehen wir. Aber warum sollten wir denn irgendwo drinnen rauchen? Sie hat immer wieder wiederholt und hat sie sogar auf ihre Sekretärin gezeigt, die einen Hustenanfall hatte, weil die auch schon Probleme damit hatte. Es war wirklich ein Riesenthema von der Unileitung. Und dann war diese Assemblance irgendwann vorbei und wir sind raus. Und dann war es halt so 11, also es ging wirklich lange. Und auf einmal stoßen wir in diesen Rauch rein. Und es hat halt wirklich jeder geraucht da drin. Und es war wirklich so ein Qualm, der da ging. Es war sehr, sehr, wir haben erstmal gelacht und haben irgendwann gecheckt, warum sie das so angesprochen hat, weil offensichtlich da solche Maßnahmen wenig Wirkung gezeigt haben bei bestimmten Studierenden.
Wow, okay, ja.
Ja, sind wir ein bisschen abgedriftet, aber für mich auch ein Beispiel von Autonomie.
Total, ja, total. Und ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, in den USA geht es um was deutlich Größeres, ne? Also jetzt einfach nur, wo darf man rauchen, wo darf man nicht rauchen, sondern ja, wer hat ein Recht auf Bildung, zumal in den USA natürlich Geld oder beziehungsweise Geld eine ganz große Rolle spielt, wenn es um den eigenen Bildungsweg geht.
Voll. Und wir sehen es aber nicht nur in den USA, sondern ja eigentlich überall. Überall, wo auch Demokratien ausgehöhlt werden könnten, wo zumindest auch PolitikwissenschaftlerInnen sagen, da haben wir echt gerade Probleme mit der Demokratie und mit der Meinungsfreiheit. Wir haben 2016 in der Türkei gesehen, nach dem Putschversuch hat Erdogan über 6000 AkademikerInnen entlassen, zum Beispiel Forschungsprojekte gestoppt. Wir haben es in Brasilien gesehen, wo Bolsonaro Klimaforschung ganz, ganz stark eingeschränkt hat und denen die Gelder gestrichen hat und gesagt hat, die müssen systematisch entlassen werden, weil es die Lüge der Linken sei, diese Klimaforschung. Also man sieht es öfter, wo so ein System ausgehebelt werden soll.
Und wenn wir auf Deutschland blicken, haben wir da Schutzmechanismen, um sowas zu verhindern? Bestehen hier ähnliche Risiken deiner Meinung nach? Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber welchen Einfluss hat die Politik denn hier auf die Forschung an den Universitäten, generell auf die Arbeit an den Universitäten?
Meiner Ansicht nach gibt es auf jeden Fall Schutzmechanismen. Und diese Projekte sind zum Teil natürlich gefördert, auch vom Staat gefördert, gleichzeitig oder größtenteils. Gleichzeitig gibt es Mechanismen, um dem zu verhindern. Und ich habe das Gefühl, es könnte immer Druck ausgeübt werden. Es wird wahrscheinlich auch im Hintergrund Thema Lobbyarbeit und andere Themen, auch Schwerpunktsetzung, ein bestimmter Druck ausgeübt. Vielleicht haben wir nicht die Gefahr gerade aktuell in der Leitung drin, dass jemand das so krass für sich nutzen möchte, habe ich das Gefühl. Aber grundsätzlich gibt es vielleicht ähnliche Tendenzen. Ich habe aber die Sorge gerade eben weniger bei uns, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, wie du es wahrnimmst.
Also ich bin ja in diesen ganzen Uni-Gefilden tatsächlich gar nicht so sehr drin wie du. Das ist ja dein Steckenpferd. Ich glaube tatsächlich auch, dass es in Deutschland eher so ist, dass es nicht von der, oder dass Forschungsarbeit nicht von der Politik im Ganzen abhängig ist, sondern von einzelnen Personen an den Universitäten. Dazu könnten wir auch einfach mal eine Folge machen, welche Rolle Professoren bei der Betreuung von Forschungsprojekten, bei Doktorarbeiten und so weiter spielen. Ja. Denn wenn man da an eine Person gelangt, die es einfach nicht gut mit einem meint, ne, die auch gewisse Inhalte nicht unterstützen will, wo es vielleicht auch sehr schwierig ist, Doktorväter heißt es ja, gibt es eigentlich auch den Begriff Dr. Mütter?
Den gibt es.
Gibt es?
Den gibt es,
okay. Ja. Zu finden, die ein gewisses Forschungsthema irgendwie unterstützen wollen. Ne? Und je nachdem, ob man an so eine Person kommt oder nicht, kann man eben seine Arbeit durchsetzen bzw. umsetzen. Und ja, da sehe ich eher ein großes Problem.
Ja, da stimme ich zu 100% zu. Und ich glaube, das ist auch weiterhin ein Riesenthema. Das sind wahrscheinlich diese indirekten Strukturen da drin, auch Glasscliffs und eben auch, wie du angesprochen hast, patriarchale Strukturen da zum Teil. Oder immer noch, nicht nur zum Teil.
Ja.
Gleichzeitig, und das merken wir schon, ist einfach der finanzielle Druck riesig. Und der ist größer, als es früher war. Und das hindert in der Forschung. Wenn so viel am Geld hängt, wir hatten jetzt gerade letzte Woche, hatten wir die Bekanntgabe der Exzellenzuniversitäten, der Cluster-Vergaben. Das sind Riesenmittel in ganz Deutschland. Das sind Töpfe, die an Universitäten vergeben werden, die Projekte einreichen, wo Millionen, also wirklich Milliarden dahinter stecken. Und die Uni Konstanz hat sich da auch beworben mit zwei großen Clustern, hat nur einen wiederbekommen, verliert deswegen ab nächstem Jahr den Status als Elite, als Exzellenzuniversität, ist ein Riesenthema. Und da geht es nicht um 500.000, 2 Millionen, da geht es um Dutzende, Hunderte Millionen, um 530 Millionen sogar. Mhm. Also es ist ein Riesenthema. Und wenn so ein Geld wegfällt, dann wird natürlich auch das fördert natürlich dann auch vielleicht Ungleichheit auch zwischen Studierenden, Promovierende, die sich nicht aussuchen können, die gegenüber welchen, die vielleicht dann auch mal mit weniger Geld auskommen. Und das merkt man schon auch, diese Kostenknappheit.
Ja, krass. Und das bringt uns lustigerweise oder traurigerweise eigentlich zu meinem Thema. Denn wir haben gerade schon festgehalten, dass Geld eine wahnsinnig große Rolle spielt, wenn es um den eigenen Bildungsweg geht, insbesondere in den USA. Und in den USA haben sich dementsprechend aktuell auch einige, besonders ja Tech-Milliardäre, zusammengetan, um die Enhanced Games 2026 in Las Vegas stattfinden zu lassen. Und da gab es jetzt die erste Pressekonferenz zu. Was sind diese Enhanced Games? Das sind quasi anti-olympische Spiele, und zwar ist dort Doping komplett erlaubt. Ich habe mir mal angeschaut, wer da so hintersteckt. Und zwar ist der Erfinder dieser Spiele der australische Rechtsanwalt Aaron D'Souza. Der Milliardär Peter Thiel, über den wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen haben, er finanziert die Enhanced Games mit. Genauso wie der Biotech-Milliardär Christian Angermeier, der auch deutschstämmig ist, und Donald Trump Jr. Und der Präsidentensohn hat über die Enhanced Games gesagt, sie repräsentieren die Zukunft, echten Wettbewerb, echte Freiheit, echte Rekorde. Die Athleten und Athletinnen sind in allererster Linie Männer, habe ich festgestellt, verfolgen unter anderem das Ziel, ja wirklich eigene Rekorde zu brechen oder auch bestehende Weltrekorde, und lassen sich deswegen von einem Team von Ärzten und Ärztinnen tatsächlich so krass dopen, dass sie ja wirklich zu Übermenschen werden und auch gute Chancen, wenn man so sagen will, haben, diese Rekorde zu brechen. Der Australier James Magnussen ist 34, was ja relativ alt ist für einen Schwimmer. Der hat zum Beispiel 2011 und 2013 war er Weltmeister über 100 Meter Kraulen, und jetzt ist er eben 34 Jahre alt und sagt, er will in den Bereich kommen, in den er vor gut 10 Jahren war, also was seine Leistung angeht. Unterm Strich geht es darum, eine Menschheit 2.0 zu erschaffen. Peter Thiel buttert schon seit Jahren Unsummen in Technologien, die das Altern stoppen und bremsen sollen. Aaron D'Souza hat gesagt, dass Altern eine Krankheit sei, und dementsprechend geht es bei diesen Spielen in unterm Strich darum, das eigene Altern, die eigene Leistung kontrollieren zu wollen. Und bei der Pressekonferenz gab es auf jeden Fall einen ganz großen Banner: Das Zeitalter der Supermenschen hat begonnen. Ich finde das super spannend, Kilian. Also wir können jetzt hier auf verschiedene Wege abbiegen. Wir können auch hier über Bildung sprechen, denn das setzt natürlich auch gerade junge Menschen, Sportlerinnen und Sportler, enorm unter Druck, wenn das tatsächlich die Zukunft ist. Wir wissen, dass Sport bei der Vergabe von Stipendien an großen Universitäten, wie zum Beispiel Harvard, aber auch in ganz vielen anderen Universitäten, eine große Rolle spielt. Also wer da gute Leistung abliefert, hat die Chance, Bildung finanziert zu bekommen über ein Stipendium. Und dann besteht natürlich, also ich mache mir da Gedanken drüber, in Zukunft die Gefahr, dass gerade junge Menschen aus ärmlicheren Verhältnissen, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, zu Versuchskaninchen werden von diesen Tech-Milliardären, um eben Rekorde zu brechen, um eben dieser Menschheit 2.0 ein Stück näher zu kommen.
Ja, also wenn ich drüber nachdenke, ich muss direkt an so Superheldenfilme denken. Ich denke direkt an Venom oder so, weiß nicht, ob du den gesehen hast, so, wo gespielt wird mit ärmeren Menschen, die irgendwelche Superkräfte bekommen und dann damit so ein bisschen rumtesten kann. Also das war direkt mein Bild, das ich gerade im Kopf hatte. Deswegen finde ich spannend, dass du das direkt so ansprichst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe davon noch nicht gehört gehabt. Ich hatte diesen Begriff Enhanced Games, glaube ich, noch nicht richtig wahrgenommen und finde es super interessant. Es klingt total verboten und falsch, wenn ich das jetzt mir von dir so anhöre. Ich habe ein paar Sachen noch vorher gegoogelt, wo ich mir dachte, so wow, krass. Aber grundsätzlich wir könnten, wie du gerade schon gesagt hast, so viele verschiedene Richtungen oder Wege abbiegen. Es gibt diese wissenschaftliche Debatte, die Bildungsgleichheit-Debatte finde ich ganz interessant, gerade was die Zukunft angeht und wenn das wirklich dann auch mal etabliert wird. Gerade eben ist es ja, wenn ich es richtig lese oder wie du auch erzählt hast, relativ verpönt und verstoßen, oder? Würde ich sagen. Oder würdest du sagen, das ist jetzt schon Mainstream? Also
nee, ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass es im Mainstream angekommen ist. Und das motiviert auch einige Sportler und Sportlerinnen dort mitzumachen, weil sie eben sagen, sie können damit jetzt in die Geschichte eingehen. Das heißt, wir sind da tatsächlich immer noch voll am Anfang. Und gleichzeitig glaube ich, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es so Mainstream wird, traurigerweise, allerdings in einem sehr schleichenden Prozess. Denn wie weit sind wir schon in dieser Optimierungsphase oder beziehungsweise in dieser ständigen Optimierung, die wir als Gesellschaft ja aktuell erleben? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, welche Rolle die Abnehmspritze auch spielt, ne? Von der hast du ja sicherlich auch schon gehört. Das bietet einige ganz große Chancen für Menschen, die tatsächlich ja aufgrund von Erkrankungen mit Übergewicht zu kämpfen haben, denen eine neue Lebensqualität zu geben und auch deren Leben faktisch zu verlängern. Also das ist was ganz Großartiges, was die Wissenschaft dort errungen hat und gleichzeitig wird sie natürlich auch von manchen Menschen missbraucht und das rutscht dann auch manchmal in eine Sucht ab. Und am Ende des Tages geht es da ja um Optimierung. Und da habe ich gerade das Gefühl, dass wenn wir uns auch in Deutschland umgucken, auch gerade was die Medienbranche angeht, da gibt es durchaus einige Menschen, die jetzt stark abgenommen haben und wo auch vermutet wird, dass sie die Abnehmspritze nehmen. Darüber spricht noch keiner, aber das sickert schon so unter der Oberfläche oder brodelt es schon, sage ich mal. Ne? Und dementsprechend, ich glaube, das dauert immer, bis offen über solche neuen Dinge gesprochen wird, dass und offen ja zugegeben wird, dass man auf gewisse Mittel setzt, um einen gewissen Status oder beziehungsweise einen gewissen Bereich zu erreichen. Und ich glaube, darauf könnte es auch im Bereich Sport hinauslaufen.
Ja, also es ist ja grundsätzlich so, ich meine, ich komme auch aus dieser Altersforschung. Ich habe meine Doktorarbeit auch eben zu Altersunterschieden geschrieben. Und wir sind zwar eher so im psychologischen, teampsychologischen Bereich, Organizational Behavior Forschung, wo wir wirklich uns die Verhaltensmuster anschauen von Organisationen, der Gesellschaft, jung und alt, als mitarbeitende Individuen, Führungskräfte, jetzt ganz großen betrachtet. Aber es gibt auch dort immer mehr Tendenzen und auch Forschungsstränge, die zum Beispiel über Longevity sprechen und auch darüber sprechen, wie lang wird man eigentlich später mal leben können, wie kann man auch das Alter besser messen. Das ist auch ein ganz großer Forschungspunkt, den ich persönlich auch sehr interessant finde. Also wir messen es ja mit einem chronologischen Alter, einer Zahl. Gibt es subjektive Alter, also wie alt fühlst du dich eigentlich? Man kann es aber auch biologisch immer besser messen, mit Haarwurzeln, mit keine Ahnung, den Abruben, weiteren Dingen. Und da ist auch die Forschung gerade im biologischen Bereich sehr, sehr hinterher. Gleichzeitig ist es natürlich, wie du angesprochen hast, gerade beim Sportbereich geht es sehr schnell auch ins Ethische, ins Moralische rein, wenn man das vergleicht. Ich glaube auch, wenn ich es richtig gelesen habe, so Donald Trump Jr. sagt ja auch, er unterstützt es ja gerade um Freiheit, um diesen liberalen Gedanken entwickeln zu lassen und wirklich so frei, dass man gegen das Establishment, gegen die böse Kontrollagentur, die Dopingagentur, die nicht will, dass man frei altern kann, wie wir es bei Longevity eben haben, oder sich frei ausleben kann. Und dass man eben, das finde ich eben das Lustige, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem Freiheitsgedanken, dass man solche Mittel zulässt, oder? Hm. Bei den Enhanced Games jetzt. Das ist eigentlich genau das Gegenteil.
Ja, total. Und gleichzeitig macht sich da eine komplette Doppelmoral dieser ja sehr konservativen Milliardäre auf tatsächlich. Denn das ist ja auch ein Thema, was an den Elite-Universitäten diskutiert wird, wie zum Beispiel mit Transfrauen im Spitzensport, im Jugendsport umgegangen wird. Und da wird immer ganz laut geschrien, das ist unfair, das sei Doping quasi aufgrund der Hormone, die da vielleicht noch im Hintergrund genommen werden. Und jetzt soll es auf einmal in Ordnung sein. Ich fand es ganz interessant, was D'Souza im Gespräch mit der Zeit gesagt hat. Die Zeit war nämlich dort. Er hat gesagt, die Olympischen Spiele und auch andere Wettkämpfe seien eine sterbende Institution. Man denke nur an die vielen Dopingskandale in der Vergangenheit von wegen fairer sportlicher Wettstreit. Das heißt, er sagt, das war sowieso, also wir machen uns ja sowieso alle etwas vor. Dann können wir es auch, wenn dann, wirklich offenlegen und sagen, wer was nimmt. Das wurde übrigens noch nicht festgelegt, welche Substanzen tatsächlich erlaubt sind, ob es da auch in irgendeiner Weise doch noch verbotene Substanzen geben sollte. Also die Rahmenbedingungen, die ja letztendlich auch die Sportlerinnen und Sportler schützen, gesundheitlich, die sind tatsächlich sehr, sehr schwammig und wurden noch nicht so abgesteckt.
Ja, ich habe auch direkt jetzt an zum Beispiel diese iranische Boxerin gedacht, diesen Skandal während Olympia letztes Jahr. War das Olympia? Doch, es war letztes Jahr.
Olympia, genau.
Die dürfte da, glaube ich, dann wiederum nicht mitmachen, oder? Also nach deren Verständnis, obwohl es ja eigentlich...
Ach so. Ja, das wäre ganz interessant.
Das war ja gerade dieser rechte Aufschrei, wie unfassbar fies es sei, dass es nicht gleichberechtigt sei, dass so jemand teilnehmen dürfte mit so viel Testosteron im Körper. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie dort aber nicht willkommen wäre.
Ja, oder? Total. Obwohl, also das wäre dann natürlich in den Augen von so einem D'Souza oder auch so einem Donald Trump Junior wahrscheinlich ein in Anführungszeichen spannendes Experiment. Eine Transfrau, die sowieso schon eine extreme Leistung im Sport abrufen kann, die dann auch noch zu dopen. Was wäre dann alles möglich? Ne?
Ja, wow. Jetzt klingt schon wieder ein bisschen nach Horrorfilm-Szenario.
Voll, total.
Wenn ich mir das im Labor vorstelle.
Ja, aber wenn sie die wahrscheinlich zulassen würden sie sich da schon wieder ins eigene Fleisch schneiden, beziehungsweise ihren eigenen Werten in Anführungszeichen, dass es eben nicht mehr so passt.
Genau, also ich glaube, die Argumente lassen sich relativ vielleicht aushebeln, aber das ist ja nicht das Ziel von ihnen, dass sie da irgendwie logisch argumentieren. Das ist ja, es klingt... Du hast es vorgelesen, bevor du gesagt hast, wer da dabei ist, klang schon relativ rechts, muss ich sagen, vom Grundgedanken her. Und es wundert mich nicht, dass da Donald Trump Jr. Oder Peter Thiel da so involviert sind. Gleichzeitig ist es ja beim Sport so, es braucht gewisse Regeln. Und der Sport ist sehr politisch. Diese Aussage, Sport ist nicht politisch, stimmt nicht. Also es ist in jedem Bereich so, Sport ist politisch. Und gerade beim Doping ist es natürlich ein Riesenthema. Da Grundregeln zu haben und zu etablieren. Ich glaube, oder so meine Einschätzung ist, dass die Regeln zum Teil sehr existieren und auch funktionieren zum Teil und zum Teil nicht. Also ich bin da persönlich ich habe es, glaube ich, mal erzählt, meine Schwester, die war ja Profisportlerin, die war Profifechterin und hat ja für die deutsche Nationalmannschaft gefochten, war bei Weltmeisterschaften allem dabei und die war ja tatsächlich voll in diesem Doping, wie nennt man dieser Dopingkontrolle täglich drin. Also es läuft ja so ab, wenn du Profisportler bist oder Profisportlerin bist, wenn du vorhast, mal einen Tag wegzufahren, ein Picknick am See zu machen und das nicht announced, also du musst es online in so ein Dokument eintragen, wenn du denen aber nicht Bescheid gibst, dass du jetzt weg bist und die kommen vorbei und die klingeln ja unangekündigt bei dir. Die klingeln um 5 Uhr morgens, das ist jetzt kein Joke. Die klingeln um 5, 6 Uhr morgens, wenn die dich aber nicht antreffen, du nicht bei dir daheim bist, dann hast du eine Verwarnung. Bei der zweiten Verwarnung gibt es ein Disziplinarverfahren, kriegst du richtig Stress.
Krass.
Und die musste immer quasi sagen, wo sie jetzt hingeht. Ich bin mir sehr sicher, dass es da eine große Ungleichheit gibt zwischen den Sportarten, dass das ein Tennisspieler, ein Fußballprofi nicht machen muss, bin ich mir sehr, sehr sicher. Es gibt ja auch, das ist jetzt nicht sehr fundiert, die Einschätzung, aber es gibt ja auch Gerüchte, dass es dort deutlich weniger auch kontrolliert wird. Auch wenn ich mir manche Personen anschaue, kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie die das mit normalen Substanzen schaffen, in dem Alter noch so leistungsfähig zu sein.
Von welchen Personen sprichst du?
Idolen, die ich liebe, die ich eigentlich nie in Verruf ziehen würde, aber ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, wie Tennisspieler wie ein Rafael Nadal in dem Alter noch solche Leistungen bringt. Wenn ich selber Tennis spiele und ich bin nicht annähernd fit wie er, aber wenn ich sehe, wie fertig ich nach 3 Stunden auf dem Platz stehen bin und ein Grand Slam Turnier dauert ja 2 Wochen lang, du spielst alle 2 Tage 3,5 bis 4 Stunden, trainierst noch tagsüber und abends und es ist unfassbar, was der für eine Leistung gebracht hat. Und da sagen schon manche ExpertInnen, das ist schon sehr, sehr schwierig, wie man das mit ganz normaler Leistung ja, ist, natürlich sind die ganz anderen Training drin, auch Ernährung und allem, das ist natürlich gar keine Frage.
Ich wollte gerade sagen, bei Djokovic liegt das einfach an der veganen Ernährung und dass er eben extrem darauf achtet, was er zu sich nimmt.
Ja, weiß ich nicht. Ja, Djokovic ist das beste Beispiel. 40 Jahre alt, schwitzt kein Tropfen im Gesicht. Wenn du den anschaust, der hat gestern das Viertelfinale im French Open gespielt. Ich habe es mir angeschaut. Der sieht aus, als könnte er ein Model-Shooting teilnehmen. Ich finde es unfassbar. Ich habe einerseits riesen Respekt vor ihm und vor dieser Leistung. Ich frage mich andererseits, wie geht es? Und ich hoffe einfach inständig, dass es wirklich mit normaler Leistung funktioniert, mit gutem Training und allem. Ich habe aber irgendwas in mir grübelt, dass es nicht ganz funktioniert. Aber vielleicht ist es nur diese Skepsis, ein bisschen das Pessimistische. Ich hoffe, dass es ohne diese Enhanced Möglichkeiten funktioniert.
Ja, also krass, natürlich bei den Tennisspielern wissen wir es noch nicht oder wissen wir es generell nicht, werden wir wahrscheinlich in diesem Zusammenhang auch schwer in Erfahrung bringen können. Was ich allerdings sagen muss, auch gerade wenn wir über diese Unsterblichkeit bzw. Langlebigkeit im Sportkontext sprechen, ich finde es wahnsinnig langweilig für eine Branche, also für einen Sport, gerade wenn wir über Tennis sprechen. Das sind ja Spieler wie Nadal, wie Djokovic und so weiter, die dominieren schon seit Jahren. Also du hast gerade gesagt, Djokovic ist jetzt, ist er 40, ist er schon über
40? Er ist 40.
Er ist 40.
Nee, er ist 38, Cristiano Ronaldo ist 40.
Okay, Djokovic ist 38. Djokovic kratzt auch an der 40. So, der dominiert diesen Sport seit 20 Jahren, kann man durchaus sagen. Genauso wie eben so ein Nadal und Federer spielt ja nicht mehr.
Federer spielt auch nicht mehr, Nadal auch nicht mehr.
Genau.
Djokovic ist der einzige von den dreien, der noch
genau aktiv ist. Aber das ist doch so langweilig für Nachwuchssportler und auch für die Zuschauenden. Denn es ist ja zum Teil, also seit Jahren immer klar gewesen, wer so ein Grand Slam gewinnt. Das macht die Sache doch langweilig. Genauso wie beim Fußball, das auch lange klar war, / ist, beim Fußball bin ich nicht so drin, dass Bayern den Titel holt. Das macht die Sache doch langweilig, oder?
Jein. Also beim Fußball ist es eine, da ist ja nochmal eine ganz andere Institution. Bayern im deutschen Fußball kann man nochmal ganz woanders hinheben, da auch wirtschaftlich mit Spielern aufkommen von anderen Vereinen nochmal vielleicht anders langweilig, würde ich zustimmen. Im Tennis liegt ja vielleicht gerade dann der Reiz bei den Spielern, SpielerInnen, die dann so eine Legacy aufbrechen könnten, da reinzugrätschen. Im Frauentennis ist ja das Gleiche. Serena Williams hat ja alles dominiert, ist inzwischen jetzt nicht mehr dabei. Und da geht es natürlich jetzt darum, wer kann diesen Platz einnehmen. Und das ist jetzt im Männertennis gerade aktuell der Fall. Aber auch dort geht es ja dann schon wieder los. Wir haben Jannik Sinner, Nummer 1 der Welt, der alles in Grund und Boden spielt, der aber jetzt auch eine Dopingsperre hatte. Die Dopingsperre lief ja genau zwischen den beiden großen Grand Slams. Das erste des Jahres, Australian Open, hat er gewonnen. Danach hat er die Sperre angetreten. Und jetzt kürzlich, pünktlich zum French Open Start, ist er wieder entsperrt und spielt jetzt wieder mit und wird das Turnier, wir werden es am Sonntag, wenn die Folge rauskommt, wissen wir tatsächlich, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, er wird sogar gewinnen. In die Glaskugel geguckt. Und der hat ja auch eine Doping-Vergangenheit. Ja, es bleibt abzuwarten, welche Mittel da wirklich drin sind. Bei ihm war es ja nur der Physio, der irgendwie in Kontakt gekommen ist und seine Haut massiert hat und deswegen in den Körper reingekommen ist. Zumindest ist die Erklärung. I don't believe it. Aber ja, es ist halt das Problem eben bei so Sportarten, wenn es so professionalisiert wird, wenn es so um viel geht, dass da bestimmte Leute Interesse haben, dann eben nicht mehr fair zu spielen und auch bestimmte Länder eben haben. Da können wir vielleicht auch noch eine eigene Folge drüber machen, was für Institutionen es gibt, wie manche Länder, Regimes, aber auch Institutionen versuchen da von klein auf Leute zu züchten fast schon, um dort irgendwie die beste Leistung hervorzurufen. Das ist im Sport so, geht aber natürlich auch schon in andere Richtungen. Wir sehen es ja auch in der Genforschung gerade, was wir angesprochen haben, auch vor ein paar Folgen. In der Agrarwirtschaft ist es ein Riesenthema. Aber auch, ich meine, vor ein paar Wochen gab es doch die erste Maus mit Mammutfell. Hast du das gesehen?
Nein.
Also es wurde eine Maus gezüchtet. Die haben eine Maus manipuliert mit Mammutfell. Die Maus hatte dann Mammutfell. Also krass. Ich muss es nicht beschreiben. Die hatte Fell aus Mammut. Und es sah auch sehr witzig aus, tatsächlich. Wenn wir mal in die Instagram-Story haben.
Ja, heftig. Also
es ist total viel möglich. Es geht, glaube ich, schon viel mehr, als wir denken. Und es wird noch viel, viel mehr gehen. Und es braucht natürlich für so einen unabhängigen, für unabhängige Bereich wie ein Sport braucht es Kontrollgremien. Deswegen bin ich da voll bei Dopingagenturen. Die müssen dann natürlich gleichberechtigt für alle sein, für Geschlechter sein und für alle Sportarten auch sein.
Mhm, ja, voll. Gerade wenn wir über das Thema Longevity sprechen, du hast es ja eben schon angedockt oder angerissen, dieses Thema. Abschlussfrage an dich. Ist das etwas, was für dich interessant ist?
Ich beobachte es ein bisschen, das ist wie es ist für mich wie Weltallforschung, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich beobachte es mit Verwunderung und Neugierde, gleichzeitig auch eine Skepsis und Zurückhaltung. Ich fühle mich genau in der Mitte. Ich bin jetzt niemand, der sagt, also ich würde mich schauen, wie es abläuft, wie die Forschung, wie der Fortschritt da funktioniert. Ich habe aber jetzt schon die Skepsis, dass wenn das wirklich mal aufkommt, dass davon die absoluten Eliten profitieren werden und wir eine noch größere Ungleichheit kriegen werden. Und ich bin mir fast sicher, dass es so kommen wird, wenn wir wirklich mal an diesem Punkt sind.
Ja.
Deswegen die große Skepsis. Gleichzeitig glaube ich daran, dass Wissenschaft so viel verändern kann und ich hoffe schon, dass da vielleicht noch was geht.
Hm, ja.
Wie ist es bei dir?
Bevor ich antworte, noch eine andere Frage an dich. Was machst du denn, um deine, also in, was machst du, um dich selber zu optimieren? Nimmst du Supplements oder so?
Nö, würde ich nicht sagen. Ich meine, jetzt gerade eben bin ich erkältet, das ist natürlich ein super Beispiel. Ich nehme dann Vitamine, wenn das Supplement so ein bisschen, so Vitamin C manchmal, Magnesium nehme ich, wenn ich viel Sport mache, einfach weil man auch im hohen Alter irgendwann merkt, dass der Muskelkater nerviger wird.
Ja, oder zum Beispiel auch die Muskeln bauen ja ab dem 30. Lebensjahr auch total ab, ne?
Ja, aber ja, das habe ich ja jetzt noch nicht erreicht, ne? Doch, das habe ich jetzt erreicht. Also ich werde 30 ja noch dieses Jahr.
Du wirst bald 30 in ein paar Wochen.
Ja, ich weiß. Doch, dann das C2-Supplements, Vitamine.
Ja, klar. Wieder, ne?
Ja. Ist, ja. Manchmal nehme ich dir Zink, nehme ich manchmal, wenn ich Angst habe, krank zu werden. Aber fühlt sich es nicht an, als wäre ich da unter einer Dopingspritze oder würde ich da irgendwie täglich Tabletten zu mir nehmen.
Okay, ja.
Du?
Also ich habe mich jetzt tatsächlich im Zuge der Schwangerschaft und im Zuge der Stillzeit nochmal mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und versuche schon dort in gewisser Weise ein bisschen zu optimieren, nicht zu dopen in dem Sinne, aber zu schauen, was kann ich denn eigentlich mit normaler Ernährung erreichen, welche Zielwerte oder beziehungsweise welche Empfehlungen an zum Beispiel Proteinmengen während der Stillzeit kann ich über normale Ernährung erreichen und was muss ich zum Beispiel zuzüglich zuführen und was kann ich vielleicht auch dagegen tun, dass mir nach der Stillzeit die Haare ausfallen? Das ist bei ganz vielen Frauen ja ein Thema durch diese hormonelle Veränderung auch nochmal. Oder was konnte ich in der Schwangerschaft tun, um meine Hautbarriere, gerade was Dehnung und so weiter im Bauchbereich angeht, zu unterstützen? Und das sind so Gedanken, die habe ich mir vorher noch nie gemacht. Aber einfach, weil da mittlerweile auch auf wissenschaftlicher Ebene ein anderes Wissen vorhanden ist, dass auch fundiertere Empfehlungen abgegeben werden können, was der Körper tatsächlich noch zusätzlich braucht. Da habe ich jetzt tatsächlich angefangen, nochmal Dinge anders einzuschmeißen.
Sehr gut. Dünger einzuschmeißen oder Dinge?
Dinge anders.
Ja, aber Dünger wäre auch ein witziger, freudscher Versprecher.
Also zum Beispiel.
Aber wie witzig, dass ich einfach automatisch gerade nö gesagt habe auf die Frage. Nö. Und es überhaupt nicht gestimmt hat. Wenn ich Zink nehme, wenn ich Vitamin D hin und wieder mal nehme, dann ist es ja genau dieses Supplement, oder?
Ja, genau. Das sind alle.
Und wenn ich Actimel zu mir nehme, ist es auch dabei?
Ach, ich weiß nicht, Actimel ist doch am Ende des Tages. Nee, ich glaube, Actimel zählt nicht.
Okay, nehme ich auch nicht, aber es ist mir gerade gekommen. Das sehe ich immer wieder in der Werbung noch bei uns rumstehen. Wahrscheinlich zählt es nicht.
Ja. Okay, spannend. Also wäre denn für dich ein Leben für immer erstrebenswert. Also was ich total interessant finde, zum Beispiel jemand, der ja sehr offen damit umgeht, mit dem Thema Longevity und auch zum Beispiel auch mit der Abnehmspritze, ist ja Sascha Lobo. Auch ein Podcaster, jemand, der sich extrem viel mit Tech beschäftigt und Digitalisierung und den Entwicklungen im Internet, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Und ich bin tatsächlich, also neulich bin ich darüber gestolpert, der ist ja tatsächlich schon 50 Jahre alt.
Oh, wusste ich nicht.
Und ich hätte den schon, also so optisch wird man den auf jeden Fall jünger einschätzen. Und der schmeißt sich aber auch sehr viel rein. Also darüber,
sagt er das?
Ja, darüber spricht er auch offen im Podcast, sonst würde ich das jetzt hier nicht behaupten. Nee, die haben zum Beispiel neulich auch zwei Folgen über die Abnehmspritze gemacht. dass sowohl seine Frau Jule als auch er sie nutzten bzw. genutzt haben. Jule nutzt sie aktuell nicht mehr. Sie hat nach der Schwangerschaft oder nach ihren 3 Schwangerschaften auch genutzt. Und das finde ich aber cool, dass sie damit so offen umgehen, weil dann ist es transparent für andere, zum Beispiel auch im Kontext von Jule, für andere Mütter, die gerade eine Schwangerschaft oder vielleicht auch 3 Schwangerschaften hinter sich haben und sich fragen, hä, wie hat denn Jule jetzt so krass abnehmen können, neben 3 Kindern zu Hause? Weil das macht natürlich auch gerade ganz viel mit anderen Frauen, wenn sie das nicht nachvollziehen können. Und deswegen finde ich es total, also da, wenn wir da über Transparenz im Sinne von Doping in Anführungszeichen sprechen, und dann finde ich es total gut, dass wenn so etwas gemacht wird, da auch offen drüber gesprochen wird, anstatt dass es so eine Blackbox in Kreisen von Eliten ist.
Ja, wenn man sich bewusst ist, dass das Eliten sind. Ich denke, ich kenne jetzt das Beispiel nicht, ich habe jetzt die Folge nicht gehört, aber sie werden dann auch kritisch darüber gesprochen haben, denke ich jetzt mal, dass sie sich das ja auch leisten können. Das ist ja sonst eigentlich auch eine sehr, sehr teure Angelegenheit.
Genau, darüber sprechen sie eben auch. Sie sprechen darüber auch mit einem Mediziner. Also ich würde diese 2 Folgen tatsächlich auch empfehlen, weil ich es total interessant finde und man da in so ein Rabbit Hole abtauchen kann, mit dem man sich vielleicht nicht jeden Tag beschäftigt. Und da geht es auch darum, wie zum Beispiel Menschen, die die finanziellen Mittel nicht haben, eben über andere Wege, über Online-Dienste und Online-Zusteller versuchen, an diese Abnehmspritze zu kommen, um eben dazu zu gehören und vielleicht auch um einen krassen Leidensdruck, den sie aufgrund von Übergewicht, Adiposa jahrelang hatten, beenden zu können.
Genau, zum Beispiel über den TikTok-Shop. Spaß, aber die Überleitung ist absichtlich gewählt. Wir haben doch vor 1-2 Folgen über die Skinny-Talk.
Ja, genau.
Wurde tatsächlich, habe ich jetzt heute gelesen, von TikTok eingeschränkt. Nach großem Druck, politischem Druck. Wenn du jetzt Skinny Talk suchst in TikTok, ich hoffe, es ist auch noch so, wenn wir die Folge rausbringen, ich hoffe, das ist keine Anomalie, kommen direkt Hilfeseiten und Empfehlungen, wie man sich helfen lassen kann, wenn man wirklich danach sucht.
Ja, guck mal.
Also es gab wohl den Druck und es lohnt sich dann wohl doch, für so einen Aufschrei zu sorgen.
Ja, und ich glaube, es ist gut, wenn dann andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, darüber haben wir ja auch in der Folge gesprochen, vorangehen und Deutschland dann sieht, okay, das ist möglich, dagegen vorzugehen und das sollten wir dann vielleicht gemeinsam als Europa auch machen. Voll gut, habe ich nicht mitbekommen. Danke für das.
Ja, ist ja dein Verdienst vielleicht auch.
Mein Verdienst, weil ich das hier in unserem Puppel-Podcast einmal gedroppt habe.
In unserem Maxi-Podcast hier.
Okay, Kilian, ich glaube, du gehörst wieder ins Bett. Du musst dich weiter erholen. Die Folge
mit jetzt fühle ich mich voll fit, aber wahrscheinlich, sobald wir auflegen, werde ich wieder zusammenklappen.
Kilian, ich bin dein Doping-Mittel. So.
Ja,
ich bin dein Supplement, dass du dich wieder gut und gesund und fit fühlst.
Yes, please, besser. Longe with me. Wir machen das noch in 80 Jahren immer noch.
Ja, so wie Klaus, genau. Oh, das wäre so cool.
Ja, das wäre Hammer.
Kannst du ihn mal fragen, was er so nimmt, um so fit zu sein?
Ja, ich meine, bis letztes Jahr ging er noch täglich joggen. Das war sein Geheimrezept. Ja. Dann kam das Knie leider. Aber der hat immer auf Sport plädiert.
Ja, und auf Kopfarbeit.
Eben, da machen wir direkt da weiter. Arbeiten jeder wieder an unseren spannenden Projekten.
Genau. Kian, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich freue mich drauf. Danke, Ronja.
Bis bald. Ciao, ciao.